Yo, moin. Ich sortiere mich hier noch kurz zu Ende. So, jetzt habe ich es aber auch. Ja, wie ihr seht, die neue Predigtreihe, Exodus. Exodus ist vielleicht einigen ein Begriff. Ich habe gegoogelt Exodus, weil ich nochmal wissen wollte, was das jetzt genau heißt. Ich meinte es zu wissen, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und das Erste, was kam, als ich gegoogelt habe, war der Film mit Christian Bale, der ehemalige Batman-Schauspieler. Also, mich würde es nicht wundern, wenn viele von euch Exodus vor allem von dem Filmnamen kennen. Denn das tun anscheinend die meisten. Zumindest Google kennt Exodus vor allem von dem Film. Aber Exodus heißt ja auch ein Buch in der Bibel, Zweite Mose. Aber das Buch heißt nicht ursprünglich Exodus, das ist nur, das haben dann irgendwann die Griechen oder so da reingeschrieben. Denn was das Wort eigentlich heißt, das ist Latein und das heißt Auszug. Und das zweite Buch Mose, da geht es die ganze Zeit um den Auszug von Israel aus Ägypten. Deswegen haben die das Buch einfach Auszug genannt, ja, Auszug genannt. Wir werden jetzt aber nicht das ganze Buch irgendwie durchnehmen, sondern wir wollen uns angucken, Exodus, Auszug, Auszug von Ägypten aus der Sklaverei in das verheißene Land, das Gott ihnen versprochen hat. Wir wollen gucken, was für Parallelen gibt es da zum Neuen Testament, denn auch das Neue Testament spricht von einem Exodus. Da steht dann vielleicht nicht das Wort Exodus, aber letztendlich beinhaltet das Evangelium einen Exodus. Ein Exodus von der Sklaverei der Sünde hin zu der Herrschaft, Gottes. Also sowohl damals die Israeliten hatten einen Auszug und auch für uns Christen heutzutage gilt, es gibt einen Auszug. Und das wollen wir einfach die nächsten Freitage ein bisschen so vergleichen, Parallelen hervorheben. Einfach weil es ein starkes Bild ist aus dem Alten Testament. Da gibt es echt einiges, was auch mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat für so ein paar Sachen. Genau. Deswegen schlagt mal 2. Mose Kapitel 3 auf. Und dann bete ich noch mal eben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir die Bibel haben, dass wir dein Wort haben, und dass das Wort immer noch aktuell ist und dass es genauso wichtig ist wie damals und dass es das Wort ist, was ewiges Leben bringt, weil es dein Wort ist. Und genau das möchte ich dich bitten, dass du heute sprichst, dass heute Worte ewigen Lebens ausgeteilt werden und dass es nicht irgendwie meine Worte sind. Amen. Ja, also 2. Mose Kapitel 3. Ihr merkt schon, wir steigen nicht in Kapitel 1, Vers 1 ein. Es liegt einfach daran, weil wir nur so ein paar Spotlights setzen. Deswegen kurz, was ist bis hierhin passiert? Abraham, der hatte ja von Gott das Versprechen bekommen, er kriegt viel Nachkommen und dieses verheißene Land. Und dann hat er Kinder bekommen. Ihr erinnert euch an Jakob, an Josef. Und durch eine Hungersnot ist Josef mit seiner Familie nach Ägypten gezogen. Und da haben die als freie Menschen gelebt. Und die Familie wurde immer größer, immer größer. Und irgendwann wurde dieses große Volk daraus Israel. Damals vermutlich schon ein bisschen über 1 Million. Also ein großes Volk für damalige Verhältnisse. Und das lebt immer noch in Ägypten. Und die Ägypter, vor allem der Pharao, hatte dann Sorge, okay, wenn die jetzt so groß werden, was passiert jetzt, wenn ein Krieg ausbricht oder sowas, nicht, dass die sich noch auf die gegnerische Seite schlagen, dann haben wir hier echt Probleme, weil die so eine große Macht sind an Manpower. Deswegen haben die sich überlegt, wir versklaven die einfach, wir setzen Aufseher über die, die mit Gewalt die Leute dazu zwingen, dass sie halt hart arbeiten, irgendwelche Ziegel brennen, irgendwelche Gebäude bauen. Und weil das nichts geholfen hat, die Bibel schreibt sogar, umso mehr Druck der Pharao ausübte, umso mehr Kinder haben die Israeliten noch bekommen, hat der Pharao gesagt, okay, dann bringen wir jetzt alle männlichen Nachkommen um. Immer wenn ein Junge geboren wird, soll der umgebracht werden. Das war die Situation von dem Volk Israel. Eigentlich das freie Volk in Ägypten, aber dann versklavt. Und so stark versklavt, dass ja ein Stück weit sogar Völkermord angegangen wurde vom Pharao. Und in dieser Situation wird dann Mose geboren. Ihr kennt das Ganze mit diesem Korb auf dem Nil. Das werden wir uns nochmal angucken, aber nicht jetzt. Und Mose überlebt, obwohl die Männer getötet werden sollen. Und letztendlich ist er irgendwann so ein Schafhirte irgendwo abseits von Ägypten. Und das ist genau jetzt die Szene. Da steigen wir jetzt ein. Er ist also so ein Hirte. Und Kapitel 3, Vers 1 steht, Mose aber hütete die Schafe Jethros. Das war sein Schwiegervater. Steht sogar da. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Also so ein Dornbusch, der brennt, aber der fackelt irgendwie nicht ab. Da sind nur Flammen, aber der zerfällt nicht irgendwie zu Asche. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen. Ist ja schon komisch, wenn da irgendwas abfackelt, aber nicht verbrennt. Warum der Dornbusch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und jetzt kommt's. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also jetzt kommt's. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. Soweit heute aus dem Alten Testament. Also Mose geht zu diesem Dornbusch und Gott hat irgendwie durch diesen Dornbusch gesprochen. Warum dieser Dornbusch? Weil er sich sozusagen verborgen hat dahinter. Und er sagt, ich habe das Elend gesehen von meinem Volk. Ich habe das Geschrei gehört und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Und ich finde, das ist doch erstmal ein nices Wort. Also das zeugt doch erstmal von einem nicen Gott, der nicht einfach irgendwo oben auf Wolke 7 schwebt und nicht mitkriegt, was hier geht. Es gibt durchaus Leute, also bei uns in der Schule haben das einige gesagt, so nach dem Motto, ja, kann ja sein, dass es einen Gott gibt, kann ja sein, dass er die Welt irgendwie geschaffen hat, aber wenn er das gemacht hat, dann hat er sich schon längst verabschiedet, dann hat er keinen Bock mehr auf die Welt, dann guckt er da nicht drauf. Es gibt auch es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, ja, kann schon sein, dass ein höheres Lebewesen irgendwie die Welt geschaffen hat, sich das irgendwie so ein bisschen ausgedacht hat, gepflanzt hat und dann alles sich selbst überlassen hat. Aber das hier zeugt von einem ganz anderen Gott, der nicht alles sich selbst überlässt, sondern der das Geschrei der Kinder hört, der das Elend sieht. Und die Bibel sagt uns, Gott bleibt der gleiche, Gott verändert sich nicht. Das heißt, wir können auch heute noch darauf bauen, dass Gott ein Gott ist, der hört, der sieht. Ganz bekannter Psalm 139, müsst ihr nicht aufschlagen, ich lese nur kurz ein paar Verse. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich aufschlagen, 139. Einfach als Beleg. Da steht nämlich, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Und das geht noch weiter. Also Gott ist keinesfalls ein ferner Gott. Und Psalm 50, Vers 15 spricht davon, dass Gott auch eingreift, wenn wir ihn darum bitten. Das heißt, das ist erstmal eine starke Botschaft hier am Anfang von Exodus. Gott hört und Gott kümmert sich und Gott ist es nicht scheißegal, wie es einem geht. Gott sieht deine Kämpfe, deine Lasten, die du zu schleppen hast. Und ich habe zu Amira gesagt, boah, nice, ich habe voll Bock auf das Thema und richtig nice, es kommt erstmal so ein schöner, softer Einstieg mit dieser nice Message. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Gott kennt unser Elend. Gott weiß, wie es uns geht, welche Last wir zu tragen haben. Und angeregt durch ein Buch musste ich mich fragen, wie ist das mit uns? Kennen wir unser Elend? Wissen wir, in welcher Bedrängnis wir sind? In welchem elenden Zustand wir sind? Also, ich meine, ja, wir wissen, also, wir haben das schon oft gehört, wir sind Sünder, wir sind unperfekt, deswegen ist Jesus ja gestorben und, ja, aber, also er ist gestorben, ich glaube an Jesus, nice, das ist mein Zustand, ich habe Jesus. Aber oft, glaube ich, finden wir uns damit ab, dass wir halt unperfekt sind und sagen, ja, Jesus ist mein Dude, dafür ist er halt gestorben. Und wenn ihr sagt, ihr seid nicht unperfekt, ihr seid perfekt, ihr habt keine Fehler, guckt euch mal die 10 Gebote an, überlegt mal darüber, ob da nicht irgendwas sein könnte. Allein sowas wie Neid, allein sowas wie Ungehorsam den Eltern gegenüber. Allein sowas wie sich mal eben an dem Arsch von der Frau, die an einem vorbeigeht, aufgeilen. Allein sowas wie die ganze Zeit zu geiern und die ganze Zeit nur über jemanden herzuziehen, warum der es doch so viel einfacher hat und es so viel leichter bei ihm ist. Das sind nur kleine Sünden und es gibt noch viel größere. Also, ja, wir sind unperfekt, aber dafür ist Gott ja gestorben und nice. Ich muss ehrlich sagen, ich war erschrocken in der Vorbereitung von mir selbst. Weil, ohne Witz, wo ich manchmal so hinkomme in meinem Denken, ich denke so, ja, Jesus ist wie so ein Ticket und unser lieber Vater im Himmel, der ist wie der Schaffner. Und ich habe das Ticket gekauft. Und deswegen ist egal, was ich mache, ist egal, was passiert. Ich habe das Ticket. Und ich kann in den Zug einsteigen ins ewige Leben. Ist doch cheesy. Aber wie gesagt, ich war ziemlich geschockt von mir selbst. Denn die Frage ist, reicht es wirklich aus, wenn wir einmal dieses Ticket kaufen? Aber dann zum Beispiel einfach nicht in den Zug einsteigen? Denken wir wirklich, diese kleine Sünde, ja gut, ich habe ein bisschen zu lang nachts auf Netflix rumgehangen und mir dann halt irgendwelche unnice Filme angeguckt, die irgendwie, wo für die Jungs halbnackte Frauen rumgelaufen sind, für die Ladies halbnackte Männer rumgelaufen sind und ich fand es irgendwie nice, habe mich daran aufgegeilt oder so. Oder ich hab die ganze Zeit nur in der Klasse gesessen und so ein Hate auf diesen Lehrer geschoben. Aber so what, das ist nur eine kleine Sünde. Das ist, eigentlich halte ich doch in vielen Sachen die Gebote. Eigentlich gehe ich doch mit Gott. Eigentlich ist er doch mein Dude. Ich glaube, dann haben wir nicht verstanden, was eigentlich unser Elend ist. Denn dann denken wir, wir hätten die Sünde unter Kontrolle. Dann denken wir sind Dude mit Jesus. Aber sind wir das wirklich? Sammy, kannst du mal den Eisberg dran machen? Ich glaube, wenn wir so unterwegs sind, dass wir denken, ach, diese kleine Sünde juckt. Ich bin mit Jesus, mir ist alles vergeben. Dann geht's uns wie dem Captain von der Titanic. Wir fahren übers Meer, sehen diesen Eisberg, sagen, ja, wir kommen da dran vorbei, voll kein Ding. Ich hab's im Griff. Ich sehe doch, also ich bin doch Herr der Dinge. Ich habe hier das Lenkrad in der Hand, sehe, der Bug geht dran vorbei. Aber was die Leute damals nicht wussten und was der Untergang der Titanic war, so ein Eisberg ist bis zu 7-mal größer unter der Wasseroberfläche wie über der Wasseroberfläche. Und deswegen... Und dann ging es unter Wasser. Ich glaube, uns geht es genauso wie den Leuten auf der Titanic, wie dem Captain der Titanic. Wenn wir denken, so what? Ich habe doch einmal dieses Übergabegebet gebetet und jetzt habe ich den Freifahrtsschein. Ich weiß, das denken wir oft nicht so bewusst, aber es ist nicht... Das fand ich so erschreckend bei mir, als ich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, doch, manchmal ist das bei mir so. Und wenn es das nicht ist, dann ist es bei mir oft genau das Gegenteil der Fall. Wenn es nicht ist, ich habe einen Freifahrtschein, dann ist es, ja, ich krieg's einigermaßen hin, läuft doch alles. Ich krieg's einigermaßen hin, ich halte die Gebote, läuft doch alles. Gott kann mich gebrauchen, Halleluja, nice, super. Und wenn dann mal so eine kleine Sünde kommt, fällt die unter den Tisch. Läuft doch alles, ich hab's im Griff. Ich lebe doch hier mein heiliges Leben. Aber die Bibel ist da radikal, die sagt was ganz anderes. Also wenn wir eins von beiden manchmal so unterbewusst denken, entweder dieses mit dem Freifahrtschein, so ist egal, was ich mache, oder dieses, ich hab's alles im Griff, weil ich eigentlich ein frommes Leben führe, dann denken wir ja eigentlich, wir haben die Sünde unter Kontrolle oder die Sünde spielt keine Rolle. Und dann denken wir sind mit Jesus Dude, einfach weil wir Also wir sind richtig close mit ihm, einfach weil wir mal dieses Übergabegebet gesprochen haben. Aber dann fahrt euch mal diese Verse. Lukas 10, Vers 13. Das ist jetzt Jesus, der das sagt. Der Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, von dem wir immer sagen, der hat uns so lieb. Und genau deswegen alles cheesy. Der sagt jetzt, Kapitel 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, wenn nun ihr, die ihr böse seid, und zu wem sagt er das? Er sagt das vorrangig zu seinen Jüngern hier an der Stelle. Zu den Leuten, die ganz nah bei ihm waren. Zu denen sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid. Er setzt vollkommen voraus, ihr seid böse. Was meint er damit? Er meint genau diesen Kern, diese Kernsünde in uns. Ach, dieses bisschen. Das ist nicht schlimm. Ach, diese Rebellion gegen den Vater, das ist eigentlich keine Rebellion. Ich bin befreundet mit Jesus. Das ist einfach, also mein Fleisch, ich kann nichts dafür. Nein, Jesus sagt, ihr seid böse. Macht die Augen auf. Johannes 8, Vers 34, das ist immer noch Jesus, der hier redet. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ups. Eben dachte ich noch, ja, die Sünde habe ich im Griff. Das war jetzt nur ein Ausrutscher, das ist nur eine Kleinigkeit. Und jetzt sagt Jesus, der liebe Jesus, das Lamm, der sagt jetzt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Also laut Jesus haben wir doch nicht so viel unter Kontrolle, wie wir manchmal vielleicht denken. Und wie gesagt, ich war erschrocken von mir selbst. Weil unterbewusst hat sich das schon ein bisschen bei mir eingeschlichen. Und noch weiter, Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Eben haben wir gelesen, Jesus spricht uns zu, ja, guckt mal in euer Leben, ihr seid böse. Dann sagt er, und wenn ihr böse seid, wenn ihr Sünder seid, wenn ihr Sünde tut, dann heißt das, dass ihr Knechte der Sünde seid. Und jetzt steht hier, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also kurz mal überlegen, wenn irgendwo Sünde, auch nur die kleinste Sünde in unserem Leben ist, dann ist es verdammt nochmal ernst. Denn die Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn die kleinste Sünde in unserem Leben ist, dann klopft der Tod an. Dann sitzen wir am Ruder der Titanic und denken, ach die kleine Sünde, da kommen wir noch chillig dran vorbei und kratzen unten schön einmal das ganze Boot auf. Römer 8, 5 bis 9. Nur eine Seite weiter blättern. Ach so, bei mir noch nicht mal eine Seite. Römer 8, 5 bis 9. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, das muss ich kurz erklären, was ist mit Fleisch gemeint, damit ist einfach unsere sündige Natur gemeint. Das, wo Jesus sagt, ihr seid böse, das ist dieses, der ganze Egoismus, der ganze falsche Stolz, der ganze Hass, der ganze Neid, dieses Ganze, was schon in uns automatisch drin ist. Die Bibel sagt uns, von klein auf sind wir böse. Also die sündige Natur. Denn diejenigen, die gemäß der sündigen Natur, die in uns ist, nach dem trachten, was der sündigen Natur entspricht, ich lese mal mit Fleisch, sonst kriege ich es nicht hin. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Aha, hier ist also schon mal ein Unterschied. Wenn wir Sünde tun, dann sind wir also diejenigen, die nach der Wesensart des Fleisches trachten und handeln. Und hier gibt es aber anscheinend auch noch jemanden oder welche, die nach dem des Geistes trachten. Was ist das mit dem Geist? Jetzt geht's weiter. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. Da haben wir es wieder. Unsere Situation ist ernst. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Was sagt das hier, wenn wir in der Sünde leben, wenn wir Sünde tun, wenn wir Knecht der Sünde sind, wenn wir dem Fleisch folgen, dann sind wir Feinde Gottes. Das steht hier. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wir können ihm nicht gefallen, wir sind Feinde von ihm. Und Ende von Vers 9, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und wir gehören nicht ihm. Und das ist verdammt nochmal ernst. Wenn wir sagen, so what, diese Sünde, wir gehören doch zu Jesus. Hier heißt es, wenn wir dem Fleisch angehören, gehören wir nicht ihm. Aber hier ist ja auch von was anderem noch die Rede, von dem Geist. Aber dieser Geist, das klingt irgendwie so, okay, diejenigen, die dem Fleisch angehören, diejenigen, die dem Geist angehören, ja, nice, die gehören zu Jesus. Aber Jesus sagt ja eben, ihr seid böse. Und wenn ihr böse seid, dann gehört ihr zu dem, die dem Fleisch angehören. Also was jetzt tun? Genau das ist unsere elende Situation. Wir sind Feinde Gottes. Und das hat mich wieder neu erschreckt. Dass wir wirklich so abgrundtief eigentlich in Feindschaft zu Gott sind. Was jetzt tun, um nicht mehr zu dem, die dem Fleisch angehören, zu gehören? Ich sag euch, wir können gar nichts tun. Wir lesen mal weiter. Was kommt jetzt in Römer 8? Wir haben bis 9 gelesen, jetzt lesen wir Vers 10 und 11 und das ist jetzt die vorletzte Textstelle. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus dem Tod auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wir können nichts machen. Wir können nichts machen, um den Geist zu erlangen. Aber die Textstelle sagt, wenn Jesus in uns wohnt, dann haben wir den Geist, der Leben schenkt. Und dann haben wir sogar den Geist, der nicht nur in Ewigkeit Leben schenkt, dann haben wir den Geist, der unserem Fleisch hier, unserem irdenen Zelt, da wo Jesus sagt, ihr seid böse, der dem sogar Leben schenkt. Wenn wir Jesus haben, haben wir den Geist, der uns Leben schenkt. Vollkommenes Leben. Bleibt immer noch die Frage, gut, wenn wir den Geist nicht haben können, aber, also wenn wir ihn nicht von uns aus erreichen können, sondern nur, indem wir Jesus kriegen, wie kriegen wir dann Jesus? Ist es diese eine Sache, ich kaufe das Ticket und hab's in der Hosentasche? Und steig dann in den Zug nicht ein? Ich glaube, also da ist das Wort auch sehr eindeutig, es ist nicht dieses eine Übergabegebet. Es ist nicht dieses, ich renne einmal zum Schalter, wirf meine Münze ein und zack, ich habe das ewige Leben und dann Rambazamba geht's nochmal weiter. Wie kriegen wir diesen Jesus? Nein, nicht durch Münzeinwurf, sondern Johannes 6. Das ist jetzt die letzte Stelle. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 47 bis 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Also so ein anderes Brot in der Wüste. Dies, ich, bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Also wie kriegen wir Jesus? Jesus sagt, er ist das Brot. Sollen wir ihn also essen? Sinnbildlich machen wir das im Abendmahl. Aber nein, wie kriegen wir Jesus? Wir müssen ihn geistlich gesehen essen. Wir müssen ihn immer wieder essen. Wir müssen es reicht eben nicht, einmal diese Münze einzuwerfen, um das Ticket zu bekommen. Nein, wir müssen hingehen und sozusagen das Ticket essen. Wir müssen, wir können nichts tun. Wir können nicht mit unserer Münze kommen, reinwerfen und das Ticket bekommen. Nein, wir können nur zu Jesus selber hingehen und sagen, sei du mein Brot. Und was machen wir damit? Wir machen ihn zum Herrn über unser Leben. Und wenn er der Herr ist, dann ist es nicht dieses, ich werf einmal Münze rein, nimm das Ticket und lauf wieder rum und tu, was mir gefällt. Nein, dann bleibt er mein Herr, sonst ist er ja nicht mehr mein Herr. Das heißt, wenn wir bei diesem Bild mit dem Ticket bleiben, dann ist es quasi dieses Ticket kaufen, indem ich mein Leben Jesus gebe, indem ich sage, ja, sei du mein Brot und dann in den Zug einsteige. Sammy, mach mal das Bild Reuser 1. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Sieht man manchmal so am Wasser, ne? Steinhuder Meer oder so an der Nordsee, Ostsee. Das ist eine Reuse. Weißt du irgendwer, was eine Reuse ist? Außer Emil. mach mal das nächste Bild, Reuse 2. Das ist eine Reuse. da fängt man Fische mit. in diesem Fall Aale, das sind diese langen Fische, da links ist so ein Netz, da schwimmen die so gegen, denken so, oh, wo geht's hier lang? Und schwimmen dann an dem Netz entlang und geraten in diese Röhre da rein, schwimmen in die erste Kammer. Und weil dieser Eingang so trichterförmig ist, finden die den Ausgang nicht mehr. Und denken sich, ah, dann geht's wohl in die andere Richtung weiter. Schwimmen in die nächste Kammer. Und mach nochmal das letzte Bild, Sammy. Und so sieht das aus, wenn da so ein paar Kammern drin sind. So sieht das Ganze mal ein Land aus. Und wisst ihr, wenn wir sagen, so what mit der Sünde, so what, ich glaube nicht, dass mein Zustand so schlimm ist. Ich glaube, dann sind wir wie so ein Fisch, der in so eine Kammer reingeschwommen ist und nicht erkennt, dass hinter ihm schon zu ist. Wir sehen, ah, vorne geht's doch weiter und schwimmen in die nächste rein. Und hinter uns ist wieder zu. Aber egal, da kommt ja noch eine nächste Kammer. Das ist die Situation, in der wir sind. Das ist die Situation, in der das Volk Israel geraten ist. Sie waren unterjocht von dem Pharao. Und das Erste, was sie meinten, als Mose sie befreien wollte, sie haben gesagt, nee, lass mal, weil der Pharao hat gerade noch mehr Druck ausgeübt. Sie, die Israeliten, haben nicht gecheckt, dass sie auch in so einer Kammer sind, hinter ihnen schon lange zu ist. Sie dachten, nee, wir schwimmen mal lieber in die nächste Kammer. Und wisst ihr, genauso sind wir. Das ist unser Zustand. Das ist der Zustand, den Gott bei uns sieht. Das ist das, wenn Gott sagt, ich sehe euer Elend. Er sieht, dass wir von unserer Sünde gefangen in so einer Kammer sind. Und wir denken vielleicht, ah, da ist ja noch die nächste Kammer. Schwimm da rein. Ah, da ist ja noch die nächste. Schwimm da rein. Und auf einmal ist es zu. Und wie kommen wir raus? Gar nicht. Wie kommt der Aal daraus? Gar nicht. Erst wenn er vom Fischer genommen wird und umgebracht wird. Das ist unser Zustand, wenn wir von der Sünde gefangen sind. Und was können wir tun? Gar nichts. Und das ist das, was mich erschreckt hat. Ich bin es vielleicht doch nicht so, wie ich denke. Ich bin vielleicht doch nicht so der heilige Typ, der es irgendwie hinbekommen hat. Ich bin vielleicht doch nicht der, der irgendwie so Herr über die Sünde ist. Nee, in Wirklichkeit ist meine Ausgangssituation genau die. Ich stecke in dieser Reuse fest. Und der Einzige, der mich rausholen kann, ist Jesus. Und das ist die Parallele zum Exodus. Derjenige, der Israel rausgeboxt hat aus Ägypten, war Gott. Derjenige, der uns aus unserer Elendssituation befreien kann, ist Jesus. Also Gott. Und das ist auch die Message, die ihr außer der schönen Message, dass Gott unser Elend sieht und sich um uns kümmert, mitnehmen solltet. Unser Zustand ohne Gott, erstmal alleine für sich, ist richtig elend, ist aussichtslos, ist in dieser Reuse gefangen. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, der einzige Ausweg, ist Jesus. Das ist der einzige Ausweg. Und genau deswegen sagen wir, alles auf Jesus, alles auf eine Karte, alles auf ihn, weil er der einzige Ausweg ist. Okay, ich habe euch lang genug geplagt. Sorry, dass es so lang geworden ist. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir, dass du unser Elend gesehen hast und einen Ausweg geschaffen hast mit Jesus. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben, das uns darauf hinweist, dass wir ja nicht auf der Titanic fahren sollten, sondern uns auf dich ausrichten sollten, dass wir unser Leben dir geben sollten, weil du der einzige Ausweg bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das neu begreifen, da wo meine Worte das nicht bewirken können, sondern nur du allein, möchte ich dich bitten, dass wir begreifen, wie angewiesen wir auf dich sind und wie sehr wir ja nach dir uns ausstrecken müssen. Ich danke dir aber, dass es trotzdem nicht wir sind irgendwie, die es irgendwie schaffen müssten, dass es nicht Leistung ist, die uns letztendlich rettet, sondern dass du der Ausweg bist. Danke, dass du der Ausweg bist, weil wir keinen Ausweg schaffen können, nur du alleine. Amen. Wir werden uns jetzt einfach noch ein bisschen Zeit nehmen, um einfach nochmal zu beten. Jeder kann sich ein bisschen so eine Minute einfach Zeit nehmen, nochmal kurz nachdenken, beten. Ihr könnt auch zu zweit irgendwo hingehen und beten. Wirklich nur kurz. Und wer länger hier bleiben will, kann natürlich auch länger hier bleiben. Und dann gehen wir rüber zum Chillraum, oder? Jut.